Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Memes, das sind Bilder, die etwas so Besonderes haben, dass sie sich in sozialen Medien wahnsinnig stark verbreiten. Bilder, die dazu einladen, dass man sich zu ihnen immer neue Bildunterschriften ausdenkt. Oder es handelt sich um animierte Bilder, die auf gewisse Weise ikonografisch sind. Memes gibt es aber auch mit Musik. Das sind ein paar Beispiele für Meme-Musik, also für Musik, die sich über Memes verbreitet. Holger Schulze hat eine Professur für Musikwissenschaft in Kopenhagen und beschäftigt sich da mit Meme-Musik. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob Meme-Musik immer in Zusammenhang mit Bildern steht oder kann ein Meme-Sound auch für sich alleine stehen.
Seit es Memes gibt, seit das Internet die Freude hat, Bilder zu teilen und sie entweder bösartig oder humorig zu untertiteln, wurde auch Musik natürlich beigegeben, was jeweils die Soundchips und Audio-Interfaces so hergaben. Das heißt, Musik wurde immer beigelegt, wurde immer mitgegeben. Und mittlerweile, da ja auch die Klangbearbeitungssoftwares weiter verbreitet sind, wird tatsächlich alle mögliche Musik unter Bilder gelegt und verändert diese Bilder. Wird damit mitgegeben und ist gewissermaßen, wenn die so wollen, neben den Texten oder Bildunterschriften ein weiterer Interpretationsanker für die Bilder.
Haben Sie da ein Beispiel, wie die Musik ein Meme verändern kann?
Ein sehr berühmtes Beispiel aus der Anfangszeit der Präsidentschaft von Donald Trump war, als während seiner Inauguration der Neonazi Richard Spencer am Rande interviewt wurde und ein wütender Bürger ihm entgegensprang und ihm mit der Faust in das Gesicht schlug. Das wurde aufgezeichnet, wurde natürlich geteilt, okay, die Neonazis erleben auch Widerstand. Und dieses Bild, diese kurze Sequenz von der Mann wird interviewt, der Mann fühlt sich wohl, plötzlich kommt eine Faust von rechts, schlägt ihm ins Gesicht und er rennt geschlagen davon. Diese kurze Sequenz wurde umgehend noch am gleichen Tag, in der gleichen Stunde begonnen, mit Musik zu unterlegen. Und zwar sehr unterschiedliche natürlich. Von My Heart Will Go On, also Celine Dion, gerade in dem Moment, wo sich die Hymne von Titanic zum höchsten Aufschwung hin bewegt, bekommt er einen Schlag ins Gesicht. Oder es war zum Beispiel We Will Rock You, das wurde dann auf den Rhythmus geschnitten natürlich von We Will Rock You, der Schlag ins Gesicht zum Schlag dieses Lieds von Queen. Oder in dem Zusammenhang für US-Kollegen natürlich besonders amüsant, Freude schöner Götterfunken aus der Beethoven-Sinfonie wurde auch passgenau zum Aufschwung in den Chor auf dieses Bild gelegt. Und so fügt jede dieser Melodien, jede dieser Performances, jede dieser Genres natürlich eine Interpretation hinzu und deutet diesen Schlag.
Es klingt auch so, als würden da so Ironieebenen hinzugefügt.
Auf jeden Fall, weil natürlich jedes Lied, in diesem Fall waren es alles fröhliche Lieder, es wurde quasi zum Ausdruck gebracht, was an sich natürlich diskussionswürdig ist. Darf man die Gewalt gegenüber einem Menschen und sei es ein Neonazi fröhlich und frohgemut darstellen? Das wurde viel diskutiert, wird noch heute diskutiert. Aber das war eine Deutung, die eben Menschen vorgelegt haben, von Pharrell Williams' Happy oder, und das war dann der Übersprung in eine ganz andere Ebene, bis zum rhythmisch sehr vertrackten Stück Black Pages von Frank Zappa, was gar nicht mehr fröhlich oder traurig oder eine Interpretation ist, sondern einfach ein rhythmisch vertracktes Stück, das versucht wurde, rhythmisch ebenso vertrackt gegenzuschneiden zu diesem Video. Und da sehen Sie schon, wo die einfache Deutung, die ja interessant ist oder humorvoll oder auch abzulehnen, wo die einfache Deutung durch Musik selber nochmal eine ganz eigene musikalische Praxis ergibt.
Sie untersuchen, inwiefern Meme-Musik Ausdruck sein kann einer neuen Soundkultur. Ja, inwiefern denn?
Wir vermuten oft, dass unsere öffentlichen Gespräche, unsere Diskurse eigentlich nur über Sprache gehen. Und das ist ja auch tatsächlich der Fall. Nun wissen wir schon seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, dass die Bilder natürlich eine große Macht in unserer Kultur haben. Und tatsächlich war auch vielen schon lange klar, natürlich Musik, Lieder, Singen, Performances übernimmt auch eine größere Rolle immer wieder. Und mittlerweile muss man sagen, dass in vielen politischen Auseinandersetzungen, auch gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, aber auch im alltäglichen Austausch über das, was so passiert, tatsächlich die Rolle von Musik immer stärker wird. Und ich möchte zwei kleine Beispiele liefern, die tatsächlich ganz klein anfingen und immer größer wurden und die sich auf mediale Phänomene berufen. Das eine war der CGI-Film Ratatouille, schon viele Jahre alt, von der künstlich erzeugten digitalen Ratte, die kocht. Das andere war die Fernsehserie, die Serie Bridgerton, die viel Resonanz erzeugt. Und zu beiden dieser Serien, zu beiden dieser Filmprodukte entstanden plötzlich kleine Gedichte, kleine Lieder, kleine Performances, die für sich standen auf TikTok, auf Instagram und die immer mehr nach sich zogen. Also immer mehr junge Nutzer plötzlich tanzten zu Bridgerton oder zu Ratatouille, erfanden eine kleine Arie, erfanden einen Dialog zwischen zwei Schauspielern und zwei Rollen. Bis zu dem Punkt, dass im Fall von Ratatouille tatsächlich eine Stunde lang zusammengestellt werden konnte als Musical. Das heißt, sie haben ein ganz schönes Beispiel für eine musikalische Praxis, die natürlich in Zeiten der pandemischen Distanz vor unseren Geräten dann digital sich abspielt. Und im Fall von Bridgerton wird dieses Musical dieser Tage noch entwickelt. Und ich bin mir relativ sicher, dass im Verlauf dieses Jahres sich auf digitale Art und Weise zusammengesetzt aus vielen kleinen Bits und Liedern und Erfindungen auch eine Art digitales Musical ergeben wird.
Ja, es sind vor allen Dingen junge Leute, sehr junge Leute, die diese Meme-Kultur voranbringen. Was erzählen uns diese Memes-Sounds über diese Generation? Es ist ja auch mehr eben als nur dazu tanzen zu können.
Das Tanzen allerdings ist sehr wichtig. Also für mich ist diese Performance, dass man über aktuelle Nachrichten, Neuigkeiten, schockierende oder erfreuliche Nachrichten oder auch Medienphänomene durch sie hindurch tanzt oder sie besingt oder etwas darunter legt, tatsächlich die Praxis, die hier stattfindet. Und das ist für mich das Erstaunliche, dass quasi, wie ich eben gerne sage, der öffentliche Diskurs plötzlich musikalische Form hat. Ob diese musikalische Form jetzt den höchsten Ansprüchen aktueller Ästhetik genügt, ist eine andere Debatte. Aber es ist definitiv eine Nutzung von musikalischen Formen, von Praktiken, von Tanzformen, von Gesten, von kleinen Tänzchen oder kleinen Stücken, die dort gemacht werden und die definitiv eine gewisse Form eines sehr praktischen musikalischen Wissens auch vorführen und ja zu unserem Vergnügen darbieten.
Wie habe ich das zu verstehen? Also da wird dann die Politik getanzt oder da wird irgendwie aus etwas Traurigem über einen Tanz etwas Fröhliches?
Ich würde nicht unbedingt sagen etwas Fröhliches, aber es wird auf eine andere Ebene geführt. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel aus dem letzten Jahr fand tatsächlich statt rund um die Black Lives Matter Bewegung und die Bewegung, die Monumente der konföderierten Sklavenhalterstaaten abzubauen. Da entstanden viele kleine TikTok-Tänze oder Stücke oder kleine Szenarien, die zu einem aktuellen Musikstück tatsächlich historisches Wissen darboten. Also zum Beispiel, welche Rechte oder Verbote Sklaven erfuhren. Oder wie jung es her ist, dass zum Beispiel das Vereinigte Königreich aufhörte, die ehemaligen Sklavenhalter mit Subventionen zu unterstützen. Und am Rande, das ist erst in den 90er Jahren geendet. Also lauter erschreckende und teilweise auch überraschende und verstörende Informationen werden in Formen gepackt, die musikalisch sind, die tänzerisch sind, die theatral sind und die dadurch natürlich auch weit geteilt werden, vermutlich viel weiter geteilt werden, als eine entsprechende Seite im Geschichtsbuch jemals geteilt und gelesen würde.
Vaporwave ist ja so eine Musikrichtung, die mit Meme-Music in Verbindung gebracht wird. Also es ist so ein Genre, das so in den frühen 2010er Jahren entstanden ist. Eine in der Regel recht langsame elektronische Musik, die da das Ausgangsmaterial ist. Lounge-Music oder Smooth Jazz, sowas ja im Grunde Besinnliches, nicht so richtig Spannendes. Musik, die dann aber verhackstückelt wird. Wie ist das? Denn beeinflussen Musiker die Meme-Kultur oder beeinflusst die Meme-Kultur die Musiker?
Ich würde ungern diese Trennung vollziehen. In meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich eine durchmischte Kultur. Natürlich nicht jeder Musiker hat die gleiche Kenntnis oder Affinität zu Memes wie anderen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Memes tatsächlich einen öffentlichen Diskurs prägen oder zumindest sehr stark grundieren oder perforieren, dann ist jeder Musiker mittlerweile bewusst über die Memes, die kursieren. Und tatsächlich kann ich die natürlich musikalisch auch stärker nutzen und aufgreifen. Das tun ganz verschiedene Musiker. Vaporwave ist jetzt schon ein Musikgenre, das schon einige Jahre das tut und das sich eben vor allem auf 80er-Jahre-Sounds spezieller Art konzentriert, nämlich die sehr kalten, auch vergleichsweise günstigen, aus heutiger Sicht günstigen Sounds, flacher Synthesizer-Sounds, flache Beats, langsames Tempo, was auch eine gewisse Entfremdung verkörpern soll. Ein anderes Genre, das gegenwärtig das tut, mit einer viel höheren Dynamik und einer viel auch angespannteren Aggression darin, ist Hyperpop. Es ist ein Genre, das seit ein, zwei Jahren sehr stark kursiert und das tatsächlich auf eine noch viel extremere Weise hochgepitchte Stimmen, hochdynamisierte, hochbeschleunigte Loops verbindet mit jetzt nicht nur humorigen Statements, sondern in einer gewissen Weise, und das ist das Überraschende daran, sehr persönlichen und sehr intimen Bekenntnissen auch über persönliche Probleme, über Depressionen, über Charakterprobleme, Beziehungsprobleme, wirklich extremster Art. Und das ist etwas, das wir so noch nicht erlebt haben und das tatsächlich eine Verbindung nochmal erzeugt und ganz plastisch vorführt, dass, wenn man so will, eine Songwriter-Haltung zur Welt, die quasi das persönliche Erleben in Lieder packt, nicht notwendigerweise immer mit Gitarre und Schlagzeug daherkommen muss, sondern tatsächlich auch mit hochgepitchten und geradezu grotesk klingenden Stimmen und Beats und Synthesizer-Einwürfen.
Der Musikwissenschaftler Holger Schulze über Meme Music.